Ja, wunderschön, dass wir zum zweiten Teil kommen dürfen und achtet ein bisschen auf eure Nachbarn, wenn einer gerade wegsackt und dann rammt ihm den Ellenbogen in die Seite, liebevoll, aber bestimmt, damit er weiß, in welche Richtung er die Haltung ändern muss. Für mich ist nach dem Essen meistens ein Mittagsschläfchen dran, heute eben nicht. Wenn ich also hier über die Kanzel falle, dann wisst ihr, es hat nicht mehr gereicht. Ja, Gott hat uns nicht als Einsiedler geschaffen. Wenn er das so gewollt hätte, hätte er es so gemacht, sondern um in Beziehung zu leben. Bei den alten Germanen war übrigens eine der schwersten Strafen, ausgewiesen zu werden. Die Entdeckung von Grönland, von Erik dem Roten, war so eine Strafe. Der hat sich was zu Schulden kommen lassen, ich glaube einen Mord, und dann ist er aus der Gemeinschaft verbannt worden, auf ein Schiff. Dann mussten sie über den Atlantik weg für eine bestimmte Zeit von Jahren, um erst spät wieder zurückkommen zu können. Ja, wir sind geschaffen für eine Gemeinde. Jesus hat uns schon gelehrt zu beten, Vater unser Vater, nicht mein Vater im Himmel, sondern auf Gemeinschaft angelegt. Aber ich liege nicht falsch, wenn ich behaupte, dass eine Gemeinde aus nervigen Typen besteht. Man kann es auch positiv ausdrücken, wir ergänzen uns. Aber Ergänzung kann je nach Stimmungslage auch dazu führen, dass wir uns nerven. Da gibt es das Arbeitstier, das sind die Leute, die andere antreiben können, auch selber vorangehen und die nie ein Ende finden, wo wir uns ausgenutzt fühlen. Und es gibt die Märtyrer, Leute, die immer in ihrer Opferrolle bleiben, egal wie man ihnen hilft. Das sechste Mal sind sie wieder Opfer von bösen Umständen, sie gefallen sich in der Opferrolle. Es gibt einen Controlletti, der alles in der Hand halten muss. Ich habe nach 35 Jahren Dienst eine Kollegin zugeteilt bekommen für eine Familienfreizeit, die für die Kinder da war. Am zweiten Tag begann sie mich zu kontrollieren. Hast du dies gemacht, du musst an das denken und so. Ich sagte ihr, ich weiß nicht, wie ich die 35 Jahre ohne dich habe leisten können, aber bitte lass es. Ich mag es nicht. Ja. Es gibt die kalte Schulter und es gibt die Plaudertasche. Ich kenne eine Plaudertasche, die hat alles erzählt. Alles. Immer unter dem Siegel der Verschwiegenheit als Gebetsanliegen getarnt. Es war alles da. Und war schon, nur ein Gebetsanliegen und so. Aber dass du ja nichts erzählst und so. Genau, aber sie hatte das Vorrecht, das Gebetsanliegen schon mal mitteilen zu können. Wir haben das auch positiv genutzt, als wir eine Wohnung suchten, haben wir uns an genau diese Person gewandt. Eine, die immer das Herz auf der Zunge hatte. Und 0,6 hatten wir auch eine Wohnung. Auch die Einrichtung für die Wohnung. Ne? Es ging alles über ihre Lippen. Man kann das auch, man kann es auch nutzen. Aber ja, wie gesagt, manchmal nervt es. Menschen dieser Unterschiedlichkeit sind eine Herausforderung, da müssen wir uns nichts vormachen. Wenn wir oft so tun, als seien wir schon auf Wolke 7, dann machen wir uns oder anderen was vor. Wir sind erlöst und wir sind Menschen, die gemeinsam haben, dass sie für ihre Schwachheiten Erlösung bekommen haben, Vergebung der Sünden. Es gibt Hindernisse zur Aussöhnung und das sind meistens die anderen. Wenn der nicht wäre, ne, ich könnte heilig sein bis zum Stehkragen, aber der oder die nervt mich ständig. Ich habe deshalb so gerne Fred Feuerstein geschaut. Der hat genau das verkörpert, was ich innerlich empfunden habe. Er war oft mit seinem Nachbarn, mit Barney Geröllheimer im Clinch. Und um ihn zu ärgern, hat er eine Party gemacht, in der er ihn nicht eingeladen hat. Aber er hat einen Grill angeworfen, als der Wind günstig stand. Barney Gröllheimer sollte riechen, was er verpasst, aber er war ja nicht eingeladen und so. Und diese Bosheiten, die kamen meiner menschlichen Natur so nah. Und ich dachte, ja, da im Zeichentrickfilm darf es geschehen und so. Es war einfach herrlich. Ich fühlte mich so ertappt. Ich habe jetzt kürzlich nochmal die gesehen und fragte mich, hey, wie konntest du das gucken und so. Ist nicht mehr der Stil der Zeit, aber damals hat mich das stark angesprochen. Schwierige Menschen. Wir müssen sie nicht suchen, sie werden uns frei Haus präsentiert. Christen werden in der Regel weniger durch Aktionen als durch Reaktionen schuldig. Nicht, dass wir irgendwas angefangen haben, wir reagieren nur und ärgern uns dann, dass wir schon wieder in die Falle gelaufen sind. Paulus sagt im Epheserbrief, versündigt euch nicht, wenn ihr zornig werdet. Das zeigt mir, zornig zu sein ist noch keine Sünde. Auch Gott selbst ist zornig geworden, sehr zornig sogar. Für die Mose 11, da steht, das Volk jammerte, Mose war verdrossen und Gott war sehr zornig. Und so. Ja, das, oder 4. Mose 12. Zorn ist Ausdruck, dass wir emotional gesund sind. Wer nicht zornig werden kann, ist gleichgültig. Es ist einfach normal, wenn wir über Unrecht uns ereifern und zornig werden. Denn Frieden und Gerechtigkeit kann dort nicht wachsen, wo Unrecht ist. Aber meistens ist es der Zorn, der uns wegreißt und dazu verleitet, Dinge zu sagen, zu denken oder zu tun, die eben nicht gut sind. Versündigt euch nicht, wenn ihr zornig werdet. Zornig müsst ihr werden über Unrecht, aber bitte mit Maß. Bedenkt immer wieder, was ihr sagt und wie ihr es sagt. Matthäus 5, 39, ich aber sage euch, er spricht viele Dinge an, die dem Volk bekannt waren, und dann sagt er, verzichtet auf Gegenwehr. Damit meinte er Gegenwehr, die dem Angriff eures Gegners entspricht, wenn euch jemand etwas Böses antut. Das heißt nicht, dass ihr euch um die zweite Backpfeife bemühen oder bewerben sollt, aber es geht darum, nicht auf die gleiche Weise zu antworten. Nicht wie du mir, so ich dir. Das ist ja, jeder von uns hat seine Geschichte, seine Biografie, auch mit dem Ehepartner, mit Leuten in der Gemeinde. Man erinnert sich noch gut. Ich zum Beispiel, ich habe ein Gedächtnis wie ein Elefant, wenn es darum geht, die Fehler anderer Leute aufzuzählen. Und ich könnte sie in Einzelheiten schildern, oft. Es gibt auch ein gnädiges Vergessen und dann denke ich immer, Herr, wie wunderbar. Aber oft, wenn es mich tief verletzt hat, weiß ich das nach Jahren noch. Und dann darauf zu verzichten, ist dem anderen nochmal unter die Nase zu reiben. Das ist ein Kunststück. Es geht nicht um die großen Dinge, um die kleinen Dinge, die oft die Suppe fett machen. Ja, dem anderen einfach zu kontern und ihm es nochmal zu sagen, verzichte darauf. Jesus überfordert seine Jünger damit und auch uns, das ist ganz klar. Aber damit macht er deutlich, es gibt eine Art des Verhaltens, die ihr nicht mehr aus euch selbst produzieren könnt, indem ihr die Zähne zusammenbeißt und dem anderen sagt, Donnerwetter, wie oft muss ich dir noch sagen, dass ich dich liebe oder so. Das kommt immer gut an, nicht wahr? Sondern wo man merkt, es geht definitiv nicht mehr. Da ist der Ofen aus, es ist Schluss. Wo man dann sich auf die Ressource erinnert, die von außen herkommt, durch den Heiligen Geist, wo wir sagen, Herr, ich muss meinen Bankrott anmelden, meine Geduld mit XY ist am Ende definitiv, da geht gar nichts mehr. Und das provoziert Jesus durch die Bergpredigt nicht. Jetzt dreht man noch mehr an der Stellschraube eurer Gelassenheit oder eurer Selbstdisziplin. Nein, es geht darum, aus der Kraft des Geistes zu leben. Ich habe mal einen Satz bei C.S. Lewis gelesen, da war ich noch in erster Ehe verheiratet und unsere Schwiegermutter war im Haus und Ich konnte diesen Satz einfach nicht deuten. Von C.S. Lewis. Er schreibt, unter all den schwierigen Menschen bei dir zu Hause oder am Arbeitsplatz gibt es nur einen einzigen, den du wirklich ändern kannst. Bei dem musst du ansetzen. Und ich dachte, hallo, C.S. Lewis? Wen meinst du denn, meine Schwiegermutter oder meine Frau? Ne? Er war einfach undeutlich. Ne? Und ich liebe solche Sätze, die einfach nicht klar sagen, was Sache ist. Oder all den Einzigen, es gibt nur einen. Ne? Ja, das ist das Schwierige, das ist das Grundstück. Nicht die Schwiegermutter, nicht die Frau, ich selbst kann oft das Problem sein. Wir merken es aber eben erst in der Reaktion auf die Unarten der anderen. Das entschuldigt die Unarten der anderen nicht, aber ja, oft werden wir selbst eben damit auch selber schuldig. Nochmal aus der Psychologie, achte auf dein inneres Frühwarnsystem. Ist gar nicht so dumm. Auch wenn wir manche Dinge nicht mögen, es ist gut, ein wenig Weisheit auch von Menschen zu verinnerlichen. Denn der klassische Weg ist, wenn wir einem Menschen begegnen, schauen wir ihn an und der erste Blick sortiert schon ein, den mögen wir oder den mögen wir nicht. Oder was ist das für ein Vogel und so. Ne? Ja, der erste Eindruck ist oft entscheidend. Da steigt etwas aus. Oft regt sich Antipathie, Aggression, Wut oder Mitleid in uns. Es ist gut, sie nicht zu übergehen, sie wahrzunehmen. Nein, ich darf jetzt keine Antipathie haben. Doch, es ist wichtig, sie wahrzunehmen. Ich habe sie und ich stehe dazu. Christsein bedeutet nicht, sich aus Frömmigkeit in die Tasche zu lügen, sondern sich seiner Unart zu stellen. Ich bin ein Typ, der sehr schnell versucht, Menschen einzuordnen. Das gibt mir Sicherheit, auch im Umgang mit ihnen. Und das entscheide, denn spreche ich an, den anderen nicht und so. Und sich dem zu stellen, warum tust du das? Und warum hast du diese Gefühle? Sie erstmal wahrzunehmen als Tatsache. Dass wir eine Antipathie haben, heißt ja noch nicht, in Sünde zu fallen. Es sagt nur, da ist etwas, was mich stört. Dass ich mich ihm stelle. Ich stelle mich, indem ich mich dazu entscheide, mich dem zu stellen. Mein Gefühl sagt, lass den links liegen, der taugt nichts. Oder was auch immer. Und Gott sagt, hey, lass dich doch mal auf ihn ein. Hör mal auf seine Lebensgeschichte, vielleicht verstehst du ihn. Wie oft habe ich das erlebt, wenn ich im Gefängnis Gottesdienste hatte. Dann saß mir jemand gegenüber und die waren ja nicht da, weil sie die Leute mit Liebe beschenkt haben. Die saßen da, weil sie was verknackt haben. Und dann zu hören, was sie getan haben. Und dann den Menschen zu entdecken, das hat mir sehr oft geholfen. Und darum möchte ich, dass Menschen bei mir eine Chance haben. Das gelingt mir nicht von meinem Naturell her, sondern indem ich mich immer wieder daran erinnere. Da ist etwas, das stört mich. Ich nehme das wahr. Ich versuche auch herauszufinden, was es ist. Aber erst mal hören. Viele, die auf die falsche Bahn gekommen sind, sind gefördert worden durch schlechte Umstände oder was auch immer. Das entschuldigt nicht, aber es erklärt manches. Ja. Wer nie Liebe erfahren hat, wer immer nur geschlagen wurde, wenn man von Anfang an gesagt hat, du tauchst nichts oder was du anfasst, geht kaputt und so diese Festlegungen, das prägt ja einen Menschen. Ne? Das macht mit ihm etwas. Ja. Sobald wir entdecken, was es ist, ist der Feind benannt, die Gefahr gebannt, jemanden von vornherein abzulehnen. Bei Freizeiten mache ich es oft so, dass ich die Leute bitte, sich vorzustellen, aber nicht sie bitte zu sagen, welcher Kirchengemeinde sie zugehören, weil ich andere und mich kenne kommt einer aus der Kirche, kann er gar nicht wirklich gläubig sein. Ist einer von Charismatikern, hat einen Geist von unten und so, nicht wahr? Das sind ja die Schubladen, in denen die oft reingesteckt werden. Und ich erlebe oft Überraschungen. Wenn man dann nach ein paar Tagen dann doch feststellt, ach, da kommt einer von den Neuapostolen, auf die hätte ich mich nie eingelassen, für mich eine Sekte und so. Dann hat man sie aber als Mensch kennengelernt, schätzen gelernt. Ich weiß mal, ein Neuapostole hat sogar die Lesung gemacht im Gottesdienst. Hätte ich ihn nie machen lassen, wenn ich gewusst hätte, er ist Neuapostole. Das hätte er seinen Apostel machen lassen oder so. Aber so ist er mir als Mensch begegnet. Oder Adventisten. Bei den Adventisten ist ja nicht nur, dass sie den Sabbat halten, die haben noch Speisegebote und dies und das und jenes. Viele Dinge, die mir quer gehen. Aber weil ich sie als Menschen kennenlernte, habe ich mich auf sie eingelassen. Also war ich auch bei den Adventisten. Jetzt im Frühjahr war ich das vierte Mal in einem Exerzitienhaus. Als Ex-Katholik war ich Katholikenfresser. Irgendwann habe ich gemerkt, Katholiken sind aber auch Menschen. Und wenn wir einfach das mal zurückstellen, was uns stört oder benennen und den Menschen ansehen, werden wir unsere Unart überwinden, die Menschen abzulehnen, von vornherein in eine Schublade zu stecken oder sie hassen zu müssen. Ich habe mit allen möglichen Leuten von Schurken zu tun, vom Kindesschänder bis und so. Aber weil ich sie als Menschen kennenlerne, kann ich mit ihnen leiden und kann mit ihnen den Weg gehen, den Gott eben auch mit ihnen geht. Und wo ich dann merke, wo liegen denn bei denen die Probleme oder Lesben oder Transvestiten und so. Wenn man Menschen erstmal kennenlernt und sie nicht auf ihre Sexualität reduziert, wird man ihnen auch einen Raum innerhalb der Gemeinde geben, ohne die Sünde zu umarmen, nicht wahr? Es geht ja nicht darum, Sünde gut zu nennen und so, aber erstmal den Menschen annehmen. Warum? Weil Gott alle Menschen liebt. Er hat keinen ausgeschlossen, auch den übelsten Verbrecher nicht. Dein Herz ereifere sich nicht wegen der Sünde, steht in Sprüche 23, 17, sondern eifere stets nach Gottes Furcht. Hör doch auf, dich über die Sünde der Leute zu ereifern, heißt es. Guck doch erstmal in deinem eigenen Leben. Kehr doch erstmal vor deiner eigenen Tür. So ist das. Ich weiß noch, in der Phase, wo ich Witwer war, sexuell aufs Trockene gesetzt, bin ich einer Frau begegnet, die ich nicht einordnen könnte. Ich fragte, sind Sie Gemeindeglied? Nein, gewesen. Gewesen? Sind Sie jetzt woanders Gemeindeglied? Nein. Sind Sie jetzt überhaupt irgendwo Gemeindeglied? Nein. Und ich sage, was ist mit Ihnen? Warum sind Sie nirgends? Und so. Sie sagt, ich passe hier nicht rein. Naja, wir haben noch eine Weile geredet. Und dann sagt sie irgendwann, ich bin Lesbe, ich passe hier nicht rein. Ah, dann konnte ich sie einordnen. Sie konnte ihre Sexualität nicht ausleben und hatte Probleme. Ich als Witwe eben auch und so. Da hatten wir zumindest eine ungefähr gleiche Brücke. Und dann haben wir uns neben ihm gesetzt und haben darüber gesprochen, über Anfechtung. Sie war für mich nicht gefährlich. Männer mochte sie nicht und ich war für sie nicht gefährlich. Lesbe ist für mich auch keine Option, nicht wahr? Von daher konnten wir ungefährdet miteinander über ein Thema sprechen, worüber man eigentlich gar nicht redet, nicht wahr? Und dann habe ich aber gemerkt, die Frau möchte eigentlich in der Gemeinde sein. Sie möchte mit Christus leben, aber man hat sie aussortiert und so. Und ja, achte auf dein Frühwarnsystem. Wenn wir Menschen annehmen wollen, müssen wir sie mit Dreck und Speck erstmal annehmen. Und dann erst. Wir machen oft so, erst wirst du moralisch und dann kannst du Christ werden, nicht wahr? Aber es ist umgekehrt. Erst Christ werden und dann die Moral. Vieles, was uns Menschen entfremdet, sind nicht ihre Fehler, sondern die Beziehung. 80% liegt nämlich auf der Beziehungsebene, was uns beschäftigt, und nur 20% auf der Sachebene. Es ist nicht egal, wer welche Fehler macht. Wenn die Kollegin, die so elegant gekleidet ist, die mich so ein bisschen anmacht, ihre ungespülte Tasse in der gemeinsamen Küche stehen lässt, spüle ich sie doch gerne. Aber wenn der Kollege, der mich gerade verpfiffen hat, beim Chef seine Tasse stehen lässt, dann denke ich, der will mich doch nur ärgern. Der hat seine Tasse nur stehen lassen, damit ich mich ärgere und so, ne? Das macht einen Unterschied. Ich merke das doch bei mir. Bei Leuten, die mir liegen, bin ich zu Opfern bereit. Bei anderen mache ich keinen Finger krumm, von meiner Natur her. Aber Christsein heißt ja, diesen täglichen Kampf zwischen der Natur auszufechten und dem, was Gott mit uns vorhat. Nur so reifen wir. Im luftleeren Raum reifen wir nicht. Wir können in die Wüste gehen als Einsiedler und selbst dann nehmen wir uns mit und sind von der Sünde umgarnt. Sachebene, Beziehungsebene. Wichtig ist, dass wir den Menschen vermitteln, ich akzeptiere dich als Person, aber ich missbillige dein Verhalten oder deine Lebenshaltung oder das, was du dir auf die Fahnen geschrieben hast. Ich habe einmal mit einer meiner Töchter wahnsinnig gestritten, weil sie gerade dabei war, sich mit jemandem einzulassen, aber nicht verbindlich, halt ein eheähnliches Verhältnis. Und ich habe gesagt, mach es nicht. Und sie warf mir vor, du liebst mich doch nur, wenn ich so ticke, wie die, du das für richtig hältst. Ich fand das ein guter Vorwurf, weil es erlaubte mir zu sagen, gerade weil ich dich liebe, möchte ich nicht, dass du verletzt wirst. Ich streite mit dir, weil ich dich liebe und ich streite nicht mit dir, weil ich dich ablehne. Du bedeutest mir was und ich möchte deine Seele unverwundet sehen. Und ich vermute, dass du Wunden davon trägst, wenn die Freundschaft wieder zu Brüche geht. Und so. Da konnten wir uns austauschen. Da war ein Streit, der uns näher brachte und nicht auseinander. Wir müssen streiten, wo wir unterschiedliche Punkte haben. Der Streit kann verletzend wirken, der Streit kann aber auch offenbaren, wo stehst du und wo stehe ich. Und wo wir gewillt sind, gegensätzliche Haltungen und Argumente zu verstehen, nicht zu akzeptieren, aber zu verstehen, nützt es etwas. Paulus sagt, schreibt an die Korinther, es muss ja Streit unter euch geben. Weil ihr eben nicht alle so seid wie ein Teil dieser Gemeinde, die sagt, was wir mit dem Körper machen, ist nicht schlimm, solange wir unsere Seele reinhalten. Die haben ja zu Unmoral verführt. Nicht wahr? Er sagt, es muss Streit geben. Streit ist immer Ausdruck davon, dass der andere uns nicht egal ist. Wäre mir meine Tochter egal gewesen, hätte ich gesagt, rutsch mir doch einen Buckel runter, mach doch, was du willst, ne? Ist doch mir egal. Das ist keine Haltung, das kann ein Vater nicht bringen, sollte er nicht. Und solange wir an Menschen interessiert sind, werden wir um sie kämpfen und auch damit, dass wir sagen, ich akzeptiere dich als Person, aber ich missbillige dein Verhalten. Darum lade ich auch ein, nehme ich auch Personen mit, die moralisch nicht in das hineinpassen, was ich für gut halte. Nicht, dass ich sie bestätigen will, aber ich kann sie nur erreichen, wenn wir Beziehung haben. Sie müssen Vertrauen zu mir fassen. Ich habe als Referent beim Bibellesen wurde mir erstritten, dass ich auch Paare mitnehme, die nicht verheiratet sind. Es kotzt mich an. Aber das sage ich den Leuten nicht. Aber wenn sie mitkommen, wenn wir miteinander reden, wenn sie Vertrauen fassen, wenn sie merken, dass ich es ehrlich mit ihnen, kann ich mit ihnen reden. Wenn ich sage, ihr könnt nicht mitkommen, ist das Gespräch schon gelaufen. Es hat nicht stattgefunden, nicht wahr? Hier liegt es doch. Das Wachstum am Nächsten. Dass wir ihn erstmal annehmen. Und wir müssen ihm nicht beipflichten. Als dieser Pädophile, also dieser Kinderschänder bei mir in der Küche saß, haben wir als Freunde miteinander geredet. Ich habe nicht gesagt, das, was du machst, ist okay, in keiner Weise. Es ist in höchstem Maß verwerflich. aber ich konnte hören, wie er dazu gekommen ist und wie er damit umgeht. Als ein Mensch, der Jesus von Herzen liebt, aber hier seine Schwäche hat. Und er sagt, ich habe schon ein Vermögen für Therapien ausgegeben. Das hat mir geholfen. Und dann erzählte mir etwas, was meine Achtung wachsen ließ. Er sagt, ich war im letzten Jahr im Freibad, lag so auf der Decke und vor mir auf der Decke kamen Kinder vom Schwimmen weg und die Kinder hatten noch kein Schamgefühl, die haben sich ausgezogen und er sagte, und sie ahnten nicht, was sie bei mir auslösen, Kinder, nackt. Und dann hat er den Entschluss getroffen, Freibad ist für mich definitiv nicht der Ort, wo ich sein sollte. Hey, da kann ich eine Hochachtung haben, nicht wahr? Der hat seine Begrenzung erkannt. Er hat seine Begrenzung bejaht und die Konsequenzen gezogen. Und er ist mit seiner Schuld vor den Herrn und zu den Eltern. Wer bin ich? Dadurch, dass ich hetero bin und so, bin ich in keiner Weise besser. Ich schaue mir doch selber ins Herz. Ich weiß doch, wie ich ticke. Nicht wahr? Dein Herz ereifere dich nicht über die Sünden der anderen. Kehre vor deiner eigenen Haustür. Darum geht es. Ja, wir entscheiden uns zu einer Haltung der Liebe. Das ist nicht so, dass die uns überkommt. Bei den Knackis nicht, bei diesem Freund nicht und bei anderen, die mir nicht passen, auch nicht. Sondern ich entscheide mich zu einer Liebe, die ich nicht habe. Es ist eine Entscheidung, die ich treffe, sie mit der Liebe zu lieben, die Jesus den Menschen entgegenbringt. Reinhold Niebuhr, ein deutsch-amerikanischer Theologe, sagt, es gibt in jedem Herzen ein ganzes Labyrinth von Motiven. Und jede Handlung, ob gut oder böse, ist das Ergebnis einer komplizierten Debatte und von Spannungen innerhalb der Seele. Ich gebe mich in der Liebe, die von Gott kommt, Menschen hin, in der Seelsorge und merke doch, da gibt es Gedanken und Gefühle, die nicht in Ordnung sind. Es durchströmt doch manches oder ist durchströmt. Unser Herz ist fast nie rein. Und das, was außen geschieht, können wir oft gut darstellen, aber im Inneren nicht. Gott schaut aber in unser Herzen. Er weiß, dass ich den anderen im Inneren verachte. Er weiß, er erkennt die sexuelle Unmoral, die mich gerade packt. Er kennt den Geiz, die Habgier oder was auch immer. Es gibt ja alles Mögliche an Strömungen in uns, die kein Mensch bemerkt, die uns aber auszeichnet als Menschen, die unvollkommen sind. Darum, es geht im Christsein nicht ein besserer Mensch zu werden, sondern transparent für den Geist Gottes, der es aufdeckt, der es uns erkennen lässt und der dazu führt, dass wir Dinge vor Gott in Ordnung bringen, die kein Mensch je gesehen oder erahnt hat. Hier liegt die Chance und Gnade ist, dass Gott uns das schenkt, obwohl wir unvollkommen sind und bleiben. Wenn wir den Menschen von seiner Unart trennen, sagen wir Ja zu seiner Person, aber Nein zu seinen Handlungen, zu seiner Lebenseinstellung oder was auch immer verwerflich ist. Den Menschen von seiner Unart trennen heißt, eine Mandarine vor dem Essen zu schälen, weil das eine ist bekömmlich, das andere nicht. Und darum sollten wir uns immer wieder bewusst machen, ich will den Sünder annehmen, aber die Sünde ablehnen. Ich umarme den Sünder, aber nicht die Sünde. Von daher sind manche Themen nicht gut, um plakativ hier kolportiert zu werden. Wie stehst du zu Homosexuellen oder so? Das geht nicht pauschal. Man muss den Menschen kennen und sich erklären können. Ja. Und vergib uns unsere Schuld, lehrt Jesus uns vergeben. Das ist eine interessante Bitte. Und dann setzt er einen Satz fort, in dem er das Maß, das Gott an, mit dem Gott an uns wirken soll, an uns selbst festlegt. Wir bestimmen, wie Gott vergeben soll. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben oder vergeben haben unseren Schuldigen. Mit anderen Worten, wir vergeben, aber bei der nächsten Gelegenheit werde ich das wieder unter die Nase reiben. Wir vergeben, aber wir bleiben dem anderen distanziert gegenüber. Also, wir haben ja so unsere Methoden. Vergeben heißt vergeben, den anderen nicht mehr in Zusammenhang bringen. Das geht nicht aus unserem eigenen heraus. Das ist etwas, was Gnade in uns bewirkt, nämlich der Geist Gottes. Da sind wir überfordert, ganz klar, 100%. Vergebung ist der einzige Weg, mit dem wir uns schützen, indem wir den Schmerz, den jemand in uns verursacht hat, nicht erlauben, in unserer Gegenwart noch weiter zu wirken. Mit Vergebung legen wir den Hebel um und erlauben dem Schmerz nicht mehr. Erlauben wir dem Täter nicht mehr, Opfer zu sein. Die Mutter, die mich festgelegt hat, der Vater, der mich nicht geliebt hat, die Schwiegermutter, die mich abgelehnt hat oder was auch immer unser Geschick bedeutet, gehört zu meinem Leben, aber wir sind nicht mehr die Opfer die all dieser Menschen, sondern haben unsere eigene Art, damit umzugehen. Wir vergeben und haben damit ein Heilmittel, ein rezeptfreies Heilmittel für unsere Seele. Denn nicht vergeben heißt, hassen zu müssen, bitter zu werden. Hassen zu müssen und bitter zu werden bedeutet, dass wir uns innerlich auffressen lassen. Unsere Zukunft wird nicht mehr länger vom Negativen beeinflusst. Das ist ein Kampf. Das bedeutet nicht, dass es von heute auf morgen gelingt. Es ist ein Prozess. Aber wir tun uns selbst damit am besten. Ich finde es so stark, wenn ich Menschen, die noch älter sind als ich, entdecke, die nicht verbittert sind. Weil jeder von uns hat sein Päckchen zu tragen. Aber nicht alle von uns sind bitter. Wo ein Mensch alt geworden ist, ohne bitter zu werden, hat er Gnade erlebt. Hat Gnade auch angenommen für sich. Und Gnade nehmen wir an, wenn wir das Heilmittel der Vergebung anwenden, indem wir Menschen vergeben. Ich will mal drei gängige Irrtümer über Vergebung aufzeigen, was Vergebung nicht ist. Aber zunächst einmal ist es, sich zu trennen davon. Vergebung ist nicht, bedeutet nicht, die Schuld des anderen kleinreden. Es geht um Schuld, nicht um ein Kavaliersdelikt. Wir können verstehen, wie der andere dazu kommt, aber Schuld bleibt Schuld. Und egal was es war, ob klein oder groß, der andere ist an mir und dem anderen schuldig geworden. Ich habe das mal so wunderbar erlebt, Vergebung. Ich hatte eine Auseinandersetzung mit meiner Schwiegermutter, einmal in meinem Leben, nein, mal wieder eine Auseinandersetzung und ich bin übers Maß raus und habe ihr die Meinung gegeigt. Boah, die war gebügelt, die war richtig gebügelt. Ist dann runter in die Waschküche und ja, am nächsten Tag war sie immer noch am Bügeln und mein Gewissen hat geschlagen und ich wusste, was dran ist. Ich bin runter, habe ihr gesagt, du, habe mich erklärt und habe sie um Vergebung gebeten. Und diese Frau hatte die Größe, völlig gelassen konnte ich das sagen, ohne jeglichen Adrenalinspiegel. Sie hat mir gesagt, ich habe dir bereits vergeben. Das war ein Satz, der sich für mein Leben eingeprägt hat. Ich habe dir bereits vergeben. Die konnte ja gar nicht wissen, ob ich das jemals einziehe. Ne? Und sie hat vergeben, unabhängig davon, ob ich eine Einsicht habe. Wahnsinn. Darin ist sie mir Vorbild geworden. Wir mögen vielleicht unser Leben als fruchtlos empfinden, weil wir noch kaum oder niemanden bekehrt haben, aber solche Dinge führen dazu, ob Christian glaubwürdig wird oder nicht. Und hier hat sie aus einer Ressource genommen, die sie nicht aus dem eigenen hätte nehmen können. Meine Worte waren verletzend. Da gibt es überhaupt kein Beschönigen, die waren verletzend. Und sie hat es trotzdem weggesteckt. Wahnsinn. Ich habe mit einem jungen Ehepaar zu tun gehabt, die jung zum Glauben kamen, und der Mann erzählte mir, meine älteste Tochter ist nicht von mir, sondern von meinem Schwiegervater. Inzest, ne? Wahnsinn. Er sagte, wie soll ich mit meiner Tochter umgehen? Soll ich ihr sagen, dass ich nicht der Vater bin? Ich sage, ich würde es nicht tun, jetzt noch nicht. Ich sage, liebe sie mit der ganzen Liebe. Und ich sagte, wie geht ihr damit um? Als sie Christen wurden, ist die Frau zu ihrem Vater und hat ihm vergeben. Das ist eine Größe. Das hat mir den Atem verschlagen. Das ist eine reife Prüfung, die manche nach Jahrzehnten nicht hat. Sie hatte die Größe, den Missbrauch, den sie erlebt hat, zu vergeben. Und der Vater hat sie abgewiesen. Hat sie Hure genannt und so, hat nur gelacht. Wie verletzend. Wie verletzend. Versöhnung kann ein einseitiges Geschehen sein. Und ich sagte, sie haben das Beste getan, was sie tun können. Sie sind Vorbild geworden für viele und ich konnte ihnen zusichern, dieser Schmerz wird nicht immer beißend bleiben, denn hier, der Herr wird sich dazu stellen. Es gibt einseitige Vergebung, wo der andere es nicht einsieht. Das ist wahnsinnig bitter. Aber nicht bitter im eigenen Leben, wo uns die Galle überläuft. Bitterkeit verursacht viele körperliche Erkrankungen. Dieser Arzt Macmillan beschreibt in dem Buch Vermeidbare Krankheit, wie Bitterkeiten Menschen von innen heraus zerstört. Die Organe und so. Diese Frau hat diese Gnade des Heilwerdens an sich wirken lassen, obwohl der Vater ein Schurke bleibt. Hat mich sehr beeindruckt. Alles wird wieder wie früher, ist auch ein Irrtum. Es gibt Vergebung, die aber nicht wieder Dinge in das Alte zurückbringt. Die Bibel hat ja zwei Begriffe, vergeben und versöhnen. Vergebung betrifft, ich trenne den Menschen, ich nehme den unentrinnbaren Schmerz und weise ihn ab, damit ich nicht länger Opfer bleibe. Aber versöhnen heißt, alles wieder ins Alte zurückversetzen, in seinen ursprünglichen Zustand zu versetzen. Interessant ist, dass die Bibel uns sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er die Welt mit sich versöhnte. Es gibt also ein Zurück ins Paradies. Es gibt ein Zurück in den Zustand, der gewesen ist, als der Mensch im Paradies war. Gott sagt nicht, ich vergebe euch, aber ihr bleibt getrennt von mir, sondern er sagt, ich versöhne euch. Ihr werdet die Gelegenheit zurückzukommen, die Gelegenheit haben, zurückzukommen. Und Jesus spricht immer wieder vom Reich des Himmels, weil genau das ist, was Gott für uns geschaffen hat. In den ersten Seiten der Bibel wird uns vom Paradies berichtet, von der Unmittelbarkeit des menschlichen Daseins in der Gegenwart Gottes. Und in der Ewigkeit wird es wieder so sein. Versöhnung. Auf der Erde bleibt uns manchmal Versöhnung vorenthalten. Ich habe mich auch von jemandem trennen müssen, wo ich sagte, Vergebung, ja, aber wir werden keine gemeinsame Sache mehr machen. Es war einfach aussichtslos. Ich sage, lass uns einander vergeben, lass uns einander als Brüder begegnen und achten, aber keine gemeinsame Sache mehr. Das gibt es auch in anderen, in verschiedenen Beziehungen. Ich habe eine Christin kennengelernt, die von ihrem Ehemann, auch einem Christen, gehalten wurde wie eine Sklavin. Die musste oft stundenlang bei ihm an der Badewanne sitzen, wenn er sich mit ätherischen Ölen hier hat eindampfen lassen, und musste aufpassen, damit er nicht einschläft. Und einmal ist er doch eingeschlafen, da hat er die aber verprügelt. Und das war nur eines von ganz vielen Beispielen. Und irgendwann war der Punkt, wo sie um der Selbsterhaltung willen sich trennen musste von ihm. Sie hat ihm vergeben, aber zurück gab es nicht mehr für sie, nicht wahr? Es gibt Situationen, da geht es nicht mehr. Das ist eben so. Mit Gott gibt es Versöhnung. Mit Gott kommen wir wieder in diesen ursprünglichen Zustand. Im menschlichen Bereich ist das manchmal nicht möglich. Also, Schuld nicht kleinreden, vergeben und vergessen auch nicht. Es wäre fatal, wenn wir vergessen würden. Wir können Einzelheiten vergessen, aber Erinnerung ist auch dazu da, dass wir den gleichen Fehler nicht noch einmal machen. Wenn mich wieder jemand bezirzt, muss ich nicht nochmal drauf reinfallen, sondern weiß, ich habe das schon mal erlebt. Ich bin auf die schönen Augen hereingefallen, habe nicht auf den Charakter geguckt oder so. Vergessen, nein. Vergessen der Untaten oder der Einzelheiten, das dürfen wir. Aber vergeben heißt nicht vergessen. Schwamm drüber, alles vergessen, nein, nein. Von daher, trotz meines Elefantengedächtnisses. Ich habe die Dinge in Erinnerung. Ich weiß, wie der andere tickt. Und ich hoffe darauf, nicht mehr reinzufallen. Aber die Einzelheiten und der Schmerz, die nehmen ab mit der Zeit. Sie verblassen. Wie kann ich denn einen Menschen lieben, den ich nicht mag? Das ist eine berechtigte Frage. Liebe kann man nicht befehlen. Es gibt ein französisches Sprichwort, das heißt, Liebe ist ein Kind der Freiheit. Wie kann man Liebe befehlen? Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. 1. Johannes 1, Vers 4, Kapitel 4, Vers 19. Lasst uns lieben, aber es wird begründet. Lasst uns doch das weitergeben, was wir empfangen haben. Lasst uns lieben, weil wir selber geliebt sind. Was wir selber erfahren haben, geben wir weiter. Gottes Liebe, sagt er, soll bei dir keine Endstation sein. Gib sie an Menschen weiter. Wie können Menschen Gottes Liebe erfahren? Durch Menschen, in der Regel. Die Bibel unterscheidet zwei Arten von Liebe. Die Agape kennt ihr bestens als Gemeinde, und Phileo. Agape ist die bedingungslose Liebe. Die von Gott geschenkte Liebe, völlig bedingungslos. Gott hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren. Das ist ein Ding. Paulus sagt, ich kann jemanden lieben und mich für einen einsetzen, wenn er spurt und so. Aber wenn er mir Feind ist, nee, Gott hat das gemacht. Bedingungslose Liebe. Wenn die Bibel davon spricht, liebt, dann meint sie nicht, dass wir das hervorpressen sollen, sondern dass wir nehmen sollen von der Liebe, die Gott uns gibt. Er schenkt uns Liebe, die wir nicht haben. Das heißt, dass wir Gnade leben. Gnade. Gnade bedeutet, Gott gibt uns, was wir nicht haben. An Weihnachten werden Menschen uns ja, die uns lieben, das schenken, was wir noch nicht haben. Warum sollte Gott uns Liebe schenken, wenn wir sie genug haben? Ja, ich denke, Ihr denkt jetzt an die Socken und an die Krawatte und an die Pralinen. Aber ja. Aber gerade darin liegt unsere Chance, unseren Bankrott anzumelden. Zu sagen, was wir nicht mehr haben, Herr, du, ich bin auf dich angewiesen. Eine Liebe, die frei von jeglicher Bedingung ist. Da muss einer nicht moralisch schon spuren, um angenommen zu werden. Phileo ist eine andere Liebe. Sie ist nicht weniger wert, liegt aber auf einer anderen Ebene. Es ist eine Liebe auf Gegenseitigkeit, es ist eine Win-Win-Situation. Du machst mir mein Müsli und ich wechsle dir die Reifen, ne? So wie bei uns gestern, nicht wahr? Ich bin überzeugt, du würdest mir mein Müsli auch gemacht haben, wenn ich die Reifen nicht gewechselt habe. Aber irgendwie profitieren wir davon. Ich liebe sie, sie liebt mich und so, ne? Das, so soll es sein, ne? Ja. Du bringst deiner Frau einen Blumenstrauß mit und sie gibt einen Kuss oder so, ne? Irgendwie. Genau, Win-Win. Jeder hat was davon. Das fällt uns nicht schwer. Phileo ist eine Wenn- und Weil-Liebe. Wenn du das machst, liebe ich dich. Oder weil du das gemacht hast, ne? Gott sagt das auch über seinen Sohn. Und Jesus bezeugt es, darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse. Es ist also nicht minderwertig, es ist eine andere Ebene der Liebe. Phileo ist eine Liebe auf Gegenseitigkeit und genau diese Liebe haben die Pharisäer auch geübt. Jesus sagte, wenn eure Liebe nicht besser ist als die der Pharisäer, tut ihr nichts Besonderes, denn Heiden lieben sich auch, ne? Du leist mir deinen Pfeil und Bogen und ich gebe dir ein Stück vom Bärenfell. Ne? Und so, das haben schon unsere Vorfahren gemacht und die Heiden und so. Aber er sagt, die Liebe, von der ich rede, ist eine ganz andere, hat einen ganz anderen Charakter. Es ist die Liebe, die vollkommen ist, die Liebe, die voraussetzungslos ist, die Liebe, die ihr nicht produzieren könnt. Das Maß für die Liebe ist das Maß, das wir selbst vorgeben. Das Vaterunser und diese goldene Regel legen beide das Maß an uns an. Sonst gibt immer Gott das Maß vor. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen sein ist. Aber hier heißt es, du sollst deine Nächsten lieben, wie dich selbst. Schau doch mal in dein Leben. Was tust du, weil du dich liebst? Genau das tut dem anderen auch. Was du willst, dass man dir tut, das füge auch einem anderen zu oder so ähnlich. Nicht. Wir haben die Negierung als Deutsche, aber gut, geht dasselbe heraus. Oder die goldene Regel, Matthäus 7, Vers 12. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Auf der einen Seite die Liebe zu mir, auf der anderen Seite die Liebe zum Nächsten. Unser Leben ist austariert. Lieben wir uns selbst nicht, gibt es eine Schieflage, lieben wir den anderen nicht eben auch. Dieses Gleichmaß an Liebe ist ein Zurechtkommen mit mir selbst und mit dem anderen. Ich muss die Beziehung zum anderen genauso pflegen wie meine eigene Seele. Nun, die Juden wussten genau, wovon Jesus spricht. Sie haben dieses Maß manipuliert. Jesus sagt, ihr habt gehört. Wenn er sagt, ihr habt gehört, dann spricht er die Auslegungen der Juden an, wie sie im Talmud und in verschiedenen Schriften überliefert sind. Ihr habt gehört, die Auslegung, das gesagt ist, und nun wird das alttestamentliche Gesetz zitiert, du sollst deine Nächsten lieben, Zitat Ende. Das haben sie nicht angegriffen, das haben sie stehen lassen, aber sie haben es uminterpretiert und deinen Feind hassen. Damit haben sie gesagt, ja, ja, ist schon richtig, aber der Umkehrschluss, dein Feind darfst du schon hassen. Darum ja auch die Frage, Herr, wer ist denn mein Nächster, wen muss ich denn lieben? Und so. Das kam aus dieser Denke heraus. Das war die Auslegung der Rabbiner und Jesus setzt sich in die Tradition der Rabbiner und sagt, ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Und damit hat er nicht die Stellschraube ein wenig höher gedreht, sondern gar nicht mehr. Er sagte, ihr könnt das doch gar nicht. Spätestens jetzt solltet ihr merken, dass ihr dazu nicht in der Lage seid. Ihr seid nicht gerecht, weil ihr das Gesetz haltet. Ihr wäret gerecht, wenn ihr dieses Gebot halten könntet. Das Gesetz ist nur dazu da, euch wie ein Spiegel zu zeigen, dass ihr unvollkommen seid. Es ist da wie ein Siegel, das aufzeigt, was ist denn nun Gottes Wille? Und es ist wie ein Riegel, der euch hindert, Dinge zu tun, die nicht erlaubt sind. Ich aber sage euch, all das macht euch noch nicht gerecht. Erst wenn ihr eure Feinde liebt und fürchtet, bittet, die euch vergeben. Und damit hatte er mit der Bergpredigt ein ganz anderes Maß aufgezeigt, nämlich das der Abhängigkeit von Gott. Martin Luther King sagt, Liebe ist die einzige Kraft, die einen Feind in einen Freund verwandelt. Wohl wahr. Dieses Überwinden eines Feindes durch Liebe. Wir hatten eine Vermieterin, die hat uns ziemlich getriezt. Versteht man das in Hamburg, getriezt?
Ja.
Ja. Die ist immer von Zeit zu Zeit gekommen, die hatte sich nämlich ein Haus behalten, ein Zimmer behalten im Haus, sodass sie Zugang hat. Das ist wie Christsein, wo man noch ein bisschen für den Teufel ein Zimmerchen übrig lässt, ne, mit irgendwelchen Methoden, die nicht koscher sind. Ja, sie ging immer durchs Haus und da sagt, die Bank kommt hier weg, der Teppich gehört da nicht hin und so. Ne. Aber die Höhe war, dass sie im Sommer kam und im Garten geerntet hat, was wir gesät und bearbeitet haben. Sie sagt, es ist mein Garten, was hier wächst, gehört mir. Hat sie es eingesackt, mit Plastiktüten weggetragen. Das hat sie einmal gemacht, zweimal, dreimal. Und da war ich so bewusst. Ich sagte, beim nächsten Mal, wenn sie kommt, drehe ich dieser Frau den Hals um. Das war mein bitterernster Entschluss. Sie kam wieder, hat sich wieder angemeldet und wieder war es Gottes Geist, der sagt, Ralf, das kannst du nicht tun. Ne? Und so. Es war ein langer Kampf, ich muss gestehen, es hat eine Weile gebraucht, es waren ein paar Tage, wo ich gekämpft habe, denn meine Lust, ihr den Hals umzudrehen, war riesengroß, sie hat es verdient. Aber Gottes Geist hat an mir gearbeitet und sagte zu meiner Frau, weißt du was? Jetzt werden wir die Frau überraschen. Backen Kuchen, kochen Kaffee, ruf an, wenn sie da ist. Dann haben wir die Frau, als sie von unserem Garten kam, mit unserem Gemüse eingeladen zum Kaffee. Sie saß am Kaffeetisch, hat unseren Kuchen gegessen, unseren Kaffee geschlürft und dann brach sie in Tränen aus. Warum machen Sie das? Ich habe Ihnen doch eben alles gestohlen, ja, sag ich. Ich hatte auch große Lust, ihnen den Hals umzudrehen, weil sie nehmen uns das Wenige, was wir haben, auch noch weg. Sie haben genug. Was machen sie mit dem Salat? Dann lassen sie im Wohnzimmer vergammeln und so. Ne? Schuld ist Schuld. Da gab es kein Vertun. Aber ich sagte, wir sind Christen und Gott fordert uns auf, zu lieben. Und sie verdanken es Gott, dass sie hier sitzen und so. Ja. Ich weiß nicht, ob es die allerbeste Art war. Auf jeden Fall wusste sie, wo der Hase lang lief. Die hat nie wieder geklaut. Und als wir dann kündigten, ist sie sogar auf die Knie und hat gebeten, dass wir bleiben. Aber es hat alles seine Zeit. Genau. Ja.
Hast du das Gemüse stehen lassen?
Ne, das hat sie mitgenommen. Aber sie hat es nie wieder gemacht, immerhin. Ja. Ja, genau. Sie hat geweint. Da gab es etwas, was sie angerührt hat. Warum erzähle ich das? Nicht um mit meiner Bosheit zu kokettieren, sondern aufzuzeigen, dass Christsein etwas ist, wo wir jeden Tag einen Kampf führen gegen die alte Natur. Die ist leider genauso da, nicht wahr? Wir tun gern so, wie wenn wir heilig wären und sind fromm bis zum Stehkragen, aber darunter ist es schmutzig. Ne? Darum erzähle ich das, damit wir ehrlich werden vor Gott und ihm sagen, so sieht's aus. Ich könnte genauso zum Mörder werden, ne, wie andere auch. Ich tue es nicht. Dass ich es nicht tue, ist deine Gnade. Ist, dass deine Kraft in meinem Leben wirksam wird. Erst wo wir uns eingestehen, wer wir wirklich sind, können wir annehmen, was Gott aus uns gemacht hat. Ansonsten denken wir, Gnade für die anderen, ja, Herr, der gestohlen hat oder betrogen und so, und merken gar nicht, wie wüst es in unserem eigenen Herzen aussieht. Ah, das ist ein bisschen dunkel geworden. Ja, das sollte eigentlich ein Monitor sein mit den Herzausschlägen. Agape heißt, mit Gottes Liebe zu leben. Jesus sagt, so erweist er euch als Gottes Kinder. Denn er lässt seine Sonne über Böse und Guten aufgehen und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. So erweist er euch als Gottes Kinder. Wir mögen das Glaubensbekenntnis vorwärts und rückwärts sagen können. Und so. Das interessiert die Leute überhaupt nicht. Die haben keine Ahnung davon, was wir glauben. Die halten uns für eine Sekte und so. Aber sie schauen in unser Leben. Als ich noch in der Strandmission tätig war, hat eine Frau einen Brief geschrieben. Ihr seid eine tolle Sekte. Wie kann man zu dem kommen, was ihr habt an Frieden und Freude? Die war bereit, sich auf eine Sekte einzulassen. Es war egal, was wir glauben. Die Hauptsache, diese Ausstrahlung. Dieses Belegen mit ihr seid eine Sekte hat früher gezogen. Denn Leute, heute ist es egal, sie glauben alles. Jeden esoterischen Mist glauben sie, nicht wahr? Die Hauptsache, es gibt Befriedigung. Die würden sogar an die Bibel glauben, wenn sie gelebt sehen. Und darum ist es so wichtig, wo wir mit uns selbst ins Reine kommen vor Gott, wo wir mit dem Nächsten ins Reine kommen, ist unser Zeugnis präsent. Wir merken es gar nicht immer. Aber die Leute beobachten uns sehr genau. Sie schauen, wie wir leben und schließen daraus, ob es etwas ist, was sie selber anstreben, oder nicht. Römer 5, Vers 5, an diesem Vers habe ich mal lange geknackt, weil das eine Wort, das hat mich gestört, die Liebe Gottes ist ausgegossen. Ich merkte genau, dass es so nicht ist. Es hätte mich getröstet, sie wird ausgegossen, dann hätte ich gesagt, ja, Herr, ne? Ich warte nur drauf, wenn, dann werde ich lieben wie ein Weltmeister. Sie ist ausgegossen. Und ich habe aber ehrlich in mein Herz geschaut und gesagt, nee, das kann sie nicht sein, die Liebe. Ich habe auch mal mehrere Wochen jeden Morgen gebetet, Herr, gib mir mehr Liebe. Und ich habe getan, wie wenn Gott ein Geizkrachen wäre, nicht wahr? Wenn du mir mehr Liebe geben wirst, ich würde, ne, und so. Nein, nein. Gottes Antwort war, Römer 5, Vers 5, meine Liebe ist ausgegossen. Was dich hindert, bist du selbst, ne? Bist du selbst. Du musst dich entscheiden zu lieben. Diese Agape-Liebe ist nicht ein Gefühl, das uns überkommt. Es ist eine Entscheidung, die wir treffen. Ja, damit sind wir schon durch. Das ist ja gut. 3:15. Vielleicht können wir uns noch austauschen. Vielleicht können wir uns auch daraus austauschen. Warum trägt es nicht zum Frieden miteinander bei, wenn Konflikte unter den Teppich gekehrt werden? Oder was musst du tun, damit unterschiedliche Standpunkte zu persönlichen Spannungen führen? Das ist ähnlich wie Anweisungen zum Unglücklichsein. Nicht wahr? So. Ja, genau. Weil dann wird es sprudeln, da werden wir eine Latte an Empfehlungen bekommen. Und wo du für die Interessensbalance zwischen Selbstliebe und Nächstenliebe empfindlich gestört. Äußert euch einfach zu einem Satz, der für euch wichtig ist. Ein paar Minütchen noch und dann mache ich Schluss. Vielleicht können wir das schon ausschalten. Das wird ja nicht gut hörbar sein.
Ich wollte noch die Frage machen.
Ja, okay. Genau.